Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, wenn man in 20, 30 Jahren auf die jetzigen Tage und Monate zurückblickt, dann wird man das in der Weltgeschichte beurteilen, was jetzt geschieht. Die Verwerfungen in der Weltpolitik, die mögliche Eskalation in Nahost, die Weichenstellungen in den US-Wahlen für die nächste Präsidentschaft. Wir handeln und agieren immer auch für die Geschichte. Wenn man Politikerin und Politiker ist, nimmt man das vielleicht sogar zu wichtig. Wie würden Sie mit diesem Versuch und mit diesem Modell jetzt zurückblicken in die heutige Zeit beurteilen auf einer historischen Ebene?
Politik, aber auch das Individuum, hat eine sehr begrenzte Vorstellung von der Kausalität von Handeln und Wirkung. Und je weiter der Abstand ist, also Sie sprachen gerade von 20 bis 30 Jahren, desto weniger spielt dies übrigens eine Rolle für das Handeln der Menschen. Sie können das auch runterbrechen in den Alltag. Zwar schwören sich die Menschen bis zum Tod ihre Treue, ihre Liebe und die Ewigkeit steckt ja in diesem Begriff drinnen. Aber sie sind überhaupt nicht mal in der Lage zu wissen, was nächste Woche passiert und was aus ihren Versprechen passiert. Das heißt, der Blick nach vorne ist immer ein Blick, der vernebelt ist, der aber auch vernebelt ist von den eigenen Ambitionen, Eitelheiten, aber auch von den Vorstellungen von sich und dieser Welt. Wenn man das in die politische Komplexität hineinbringt, ist gerade in der heutigen Zeit eine Prognose, was wird in 20 Jahren eine Welt sein, umso schwieriger, weil es so viele Machtplayer gibt, und zwar nicht nur politisch, ökonomisch und Unbekannte, wie beispielsweise die Umweltkatastrophen, dass es sehr schwer ist, Prognostik als Motiv der Politik, um in die Geschichtsbücher hineinzukommen, als ein ernsthaftes Element zu nehmen. In der Demokratie sowieso nicht. Ich glaube, dass diese Projektion nach vorne in 20, 30 Jahren sehr viel Eitelkeit, sehr viel Narzissmus in sich trägt. Was wird die Welt von mir eines Tages sagen? Sind solche auch Kategorien, die letztendlich keine Rolle spielen. Und doch, in Ihrer Frage steckt ein wichtiger Kern. Und dieser Kern ist, wenn ich eine Entscheidung treffe heute, dann hat sie Konsequenzen für morgen und übermorgen und sie hat Konsequenzen für andere Menschen. Und so gesehen ist meine Frage, die ich zu beantworten habe, die Sie mir gestellt haben, auf zwei Ebenen zu beantworten. Die eine habe ich gerade versucht und die andere ist eine sehr reale. Wenn ich eine Wahl habe, nehmen wir an, es ist Bundestagswahl oder die Wahl des amerikanischen Präsidenten, wenn ich eine Wahl als Bürger, als Bürgerin habe, dann entscheide ich mich. Die meisten tun es aus Überzeugung, hoffe ich, wobei die meisten, die eine Überzeugung haben, eher eine emotionale als eine rationale haben. Das gilt übrigens auch für Geldentscheidungen, die meisten Entscheidungen. Aber ob die meisten, die diese Entscheidung treffen, sich darüber bewusst sind, was das für die Gegenwart schon und für die nahe Zukunft für Konsequenzen hat, bezweifle ich. So gesehen ist die historisierende Blickrichtung nach vorne fast unmöglich. Und wenn man dann 20 Jahre zurückblickt, das will ich dann auch sagen, dann mit dem Bewusstsein des Jahres 2044, da kann man zum Beispiel Dinge bewusst haben, die man 2024 noch nicht mal ahnte.
Das finde ich einen sehr spannenden und ganz entscheidenden Punkt, dieses Bewusstsein für 2024, wenn man zurückblickt, in welchem Kontext ist was und wie entschieden worden, welche Weichen wurden wie gestellt. Lassen Sie uns da noch ein wenig verweilen, weil wir haben im Moment so große Fragestellungen. Die Demokratien sind teils gefährdet. Die amerikanische Wahl ist wegbereitend auch für die Frage, wie entwickeln sich Demokratien in Europa. Das sind so die großen Fragen, die man dann ins Verhältnis stellen wird zum Wertekatalog von Europa, wenn man so zurückblickt. In welchem historischen Moment befinden wir uns nach Ihrer Meinung?
In einem schlechten. Die Demokratie ist in den demokratischen Ländern momentan im Sinkflug. Die meisten Menschen nennen sich zwar Demokraten, glauben, dass sie sind. Wenn man sie fragt, welche Werte sind es, dann wird es schon schwierig. Und wenn man sie fragen würde, würdet ihr diese Werte auch mit eurem Leben verteidigen, wird es sehr, sehr schwierig. Die zweite Krise der Demokratie ist, dass um uns herum immer mehr autokratische Länder Macht haben. Und es mag wie ein Paradox klingen, auch Demokraten denken sich, also wenn überall so harte Strukturen und Persönlichkeiten Möglichkeiten sind, dann ist Demokratie ein Lalaland, das man sich aber jetzt nicht leisten kann. Und wir brauchen mindestens eine harte Persönlichkeit, die gegen diese anderen Persönlichkeiten auf Augenhöhe ist. Das ist natürlich ein falscher Blick, es ist ein Irrtum, aber es ist eben ein menschlicher Irrtum. Und das Dritte ist, unsere Demokratien schaffen es sehr schwer, die Reformen, die notwendig sind, in der brutalen Veränderung des 21. Jahrhunderts, aber auch neue Politikangebote so zu gestalten, dass sie dann auch umgesetzt den Bürgern und Bürgerinnen das Gefühl geben, die schaffen das irgendwie. Wir wählen sie, sie halten die Versprechen, natürlich nicht alle, aber so viele, dass wir sagen können, das, was sie versprochen haben, leisten sie auch. Also aus all dem heraus ist Demokratie schwächelnd. Und doch gibt es ja immer wieder dann die Überraschung Mensch. Und Politik wird letztendlich immer auch durch Menschen entschieden und aber auch repräsentiert. Das neueste Beispiel sehen wir in Amerika. Eine deprimierende Konstellation von Biden und Trump, der dort sogar im Vorteil war, weil er vitaler aussah als Biden. Diese vitale Pseudosituation ist verändert worden. Eine neue Kandidatin, eine frische Kandidatin, eine Kandidatin, die nicht verbraucht ist, obwohl sie schon ein Teil des Establishments ist. Und plötzlich wirkt dieser Trump so von vorgestern, dass alle, die sich mit ihm erst einmal als die Zukunft eingedeckt haben, sich fragen müssen, ist er nicht schon ein Teil der Vergangenheit? Das hat mit seinen Hardcore-Wählern nichts zu tun, aber Wahlen gewinnt man mit den Wechselwählerinnen. Und da gibt es jetzt ein kleines Prä für Harris. Sie ist eine Frau, sie ist eine schwarze Frau. Und es wäre natürlich sensationell, weil sie die erste schwarze Frau wäre, die gewählt werden würde, dass aus einer, jedenfalls aus meiner Sicht, Depression, dass ein menschenverachtender Präsident zum zweiten Mal die Freiheit und den Frieden in der Welt bedrohen würde, durch so einen Kandidaten, eine Kandidatin wie Harris gewählt werden würde. Das sind aber nur jetzt sehr oberflächliche Aussagen, denn hinter all dem, und das ist das Wichtige Ihrer Frage, sind Strukturen. Und jetzt kommen wir dann doch zur Philosophie und zur politischen Philosophie. Dort, wo die politischen Strukturen schwanken, zerbröseln, vernachlässigt wurden, ist der Moment des Autoritären gekommen. Dort, wo die Strukturen der Gesellschaft und nicht nur die demokratischen Strukturen, die Sozialstrukturen, die Gerechtigkeitsstrukturen, die Gleichheitsstrukturen, die Strukturen der Bildung mehr oder weniger stabil sind, wird es außerordentlich schwer sein, für eine radikale Partei Aufwind zu bekommen. Denn die Leute sind, man muss es sehr banal sagen, erst einmal zufrieden. Und sie sind auch zufrieden durch ihre Repräsentanz. Wir erleben aber in den Ländern, um die es geht, wie zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, dann doch eine, nicht nur Zweiklassengesellschaft, sondern in diesem Amerika gibt es zwei Amerikas. Und die sind auch territorial sichtbar. Ein furchtbar armes, auch rückständiges Amerika, in dem Rassismus, in dem die Verachtung vor schwarzen Bürgern Alltag ist, in dem die Frustration und die Gespräche darüber ebenfalls der Alltag ist. Und dann sehen wir ein Amerika des Wohlstandes, der großartigen Bildung, der Elitebildung. Diese zwei Teile stoßen seit langem aufeinander und niemand hat Brücken gebaut. In Europa haben wir eine andere Konstellation. In Europa haben wir eine nach 1945 die größte Menschheitserschütterung, aber auch ein Zweiter Weltkrieg, der Millionen Kriegstote gefordert hat, übrigens ganz kurz nach dem Ersten Weltkrieg. In Europa haben wir wieder eine Bildung von sehr vielen Staaten, mehr und mehr sind dazugekommen. Das heißt, der Nationalismus und das, was wir Nation nennen, kommt wieder mehr in den Vordergrund. Die Europäische Union, die einzige Möglichkeit, aus diesen Kleinstaaten ein Player nach außen, ökonomisch und außenwirtschaftlich zu betreiben, hat keine Identitätswirkung. Die Nation ist immer noch wichtiger als die Europäische Union. Und jetzt kommen in den jeweiligen Ländern aus ganz unterschiedlichen Krisengründen wieder die alten Rattenfänger aus der Deckung heraus, ziehen ihr Schafspelz aus und wir erleben eine große Sehnsucht nach Führung, nach Vereinfachung, nach Verantwortungsabnahme, all das sind gegen Begriffe zur Demokratie. Demokratie bedeutet, jeder Bürger, jede Bürgerin trägt Verantwortung. Jeder Bürger, jede Bürgerin muss sich entscheiden, sich für diesen Staat und die Demokratie einzubringen. Und jeder Bürger und jede Bürgerin, das ist die Voraussetzung, ist ein Homo Politicus. Und all diese Fragen in diesem 21. Jahrhundert, wo geostrategische Realitäten sich ganz gewandelt haben vom 20., wo die digitale Revolution die Welt revolutioniert und verändert, und zwar vom Arbeitsplatz bis zur Frage, habe ich noch einen geschützten privaten Raum, mit Kriegsangst führen dazu, dass sich Desorientierung breit macht, und Desorientierung sucht nach jemandem, der genau weiß, wie es lang geht. Und hier sehen wir die Gefahr. Wer das behauptet, weiß überhaupt nicht, wie es lang geht, aber die Menschen sehnen sich danach und suchen dort ihren Schutz. Wie wir das in 20 Jahren analysieren und wie weit wir in den nächsten Monaten übrigens dann doch überraschende andere Entscheidungen treffen, das heißt, all die Sorge, die wir beschreiben, all die Probleme, die wir beschreiben, doch nicht zu einem Zerfall des Demokratischen kommt, das werden wir beobachten. Und hier bin ich jetzt bei Ihnen. Die Entscheidungen aller Verantwortungseliten, aber auch jedes einzelnen Bürgers, setzt die Gleise, auf der wir dann die nächsten Jahrzehnte rasen werden.
Es ist noch kein Monat her, seitdem ein Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump verübt wurde. Damals in den ersten Tagen hat man gleich gesagt, das ist sehr historisch, auch die Bilder, wie er reagiert hat. Jetzt, wenige Wochen danach, ist das schon ein wenig vergessen. Kamala Harris hat mit ihrer Kandidatur das durchbrochen. Wie glauben Sie, diese Mordattacken oder Morde auf Politiker, die ja immer schon im 20. Jahrhundert die Weltgeschichte beeinflusst haben, wo stehen wir da im Verhältnis zur Geschichte?
Die Geschwindigkeit unserer Medien führt dazu, dass sobald das nächste Thema da ist, so etwas ganz schnell wieder weg ist. Wir verarbeiten solche Ereignisse also nicht mehr. Das ist sehr destruktiv, denn es gibt für solche Attentate Ursachen und Wirkungen. Es gibt Begründungen, Scheinbegründungen. Es gibt diejenigen, die daraus Propagandakraft hervorrufen wollen. Es gibt andere, die darüber rational nachdenken. Aber die Zeit, in der wir uns gemeinsam darüber mal hinsetzen und nachdenken, wird immer kürzer. Zweitens, der politische Mord ist ein Instrument, das es seit jeher gibt, also historisch keine Überraschung. Es ist eine brutale und finale Lösung von Macht und Ohnmacht. Sie ist jedenfalls zu verurteilen. Es gibt keinen Tod, der politisch begründbar ist bei der Politik. Wir haben das ja auch in den letzten Tagen, es war ja der 20. Juli, diskutiert, warum hat es nicht geklappt, Hitler umzubringen? Wir könnten natürlich auch darüber diskutieren, warum klappt es nicht, Putin umzubringen? Aber wenn wir diese Art von Lösung, die es nicht ist, wählen, dann muss man sich damit auseinandersetzen, dass die Selbstjustiz wieder auf diese Art und Weise stattfindet. Sie findet statt sowohl beim Individuum, aber erst recht, wenn Staaten so etwas verordnen. Wir haben aber auch gelernt, dass ob man jetzt den Kopf ermordet oder nicht, solange die Bewegungen weitergehen, werden sie ihre destruktive Kraft weiter fortsetzen. Neuestes Beispiel, die strategisch-operativen, grandiosen, wenn man solche Worte überhaupt benutzen darf, operativen Methoden, die Israel jetzt angewandt haben zur Tötung von Massenterroristenmörder geführt, aber ihre Nachfolger sind bereits besetzt. Das heißt, die Hamas wird weiter Hamas sein und der bisher geführt hat, ob bei Hisbollah oder wo auch immer, wird sofort ersetzt durch 10 andere. Geschichte wird gemacht und das ist das, worüber wir heute reden. Man kann zu jeder Entscheidung auch theoretisch die nächste denken. Das ist ja die Frage, was wäre wenn? Dazu muss man aber auch politisch Ziele definieren. Wenn ich Frieden schaffen will, welche Bedingungen muss ich eingehen und das große Wort des Risikos einschätzen? Das Risiko einschätzen. Ich muss aber auch gleichzeitig die Reaktion in meinem Land und bei der Bevölkerung einschätzen. Geht sie mit? Macht sie mit? Ich muss aber auch gleichzeitig die des anderen einschätzen. Das ist bei Diktatoren oder Ländern, die in einer Diktatur beherrscht werden, außerordentlich schwer. Es ist ja phänomenal, und das muss man sehr laut betonen, dass in den letzten Jahrzehnten unter demokratischen Ländern keine Kriege geführt wurden. Und diese zivilisatorische ebenfalls Bereicherung der Demokratie wird oft gar nicht laut genug ausgesprochen. Jetzt, wo wir denn doch auch als demokratische Staaten im Krieg sind, müssen wir dann doch noch mal blicken, wer sind denn die Kriegsgegner, die uns angegriffen haben? Und das sind Diktatoren. Umgekehrt aber auch für jede andere Frage, jedes Gesetz, jede politische Entscheidung, müsste man nach vorne blicken, was sind die Konsequenzen? Es ist viel leichter aus der historischen Sicht des 20 Jahre später die Analyse zu machen, aber die Bedingungen, in denen Politik stattfinden, sind immer die Gegenwart. Und deswegen, ja, es ist wichtig, dass wir im Rückblick merken, da und da und dort waren Schaltstellen, Schicksalsstellen, wo, wenn man anders reagiert hätte, wäre es dazu nicht gekommen. Aber in dem Moment, wo Menschen eben ihre Entscheidungen treffen, ich sagte es schon mal, im Bewusstsein ihrer Gegenwart und in der Prognostik unfähiger als im Rückblick und damit das Risiko einschätzen müssten, da sehen wir, dass der Mensch doch in der Komplexität noch lange nicht so weit ist, wie wir das uns wünschen wollen. Das Risiko einzuschätzen ist eine der allerschwersten Fähigkeiten des Menschen, weil die Emotionen bei allen rationalen auch Bemühungen, sie können die Pro und Kontras aufschreiben, sie können vieles evaluieren. Letztendlich ist gerade bei Krieg und Frieden der Grad der Entscheidung im 0,00-Bereich, ob Sie es richtig machen oder falsch.
Lassen Sie uns zum Thema Nahost kommen. Sie haben geschildert, wie man aus Geschichte lernen kann. Wie ist es denn mit Vergleichen zur Geschichte? Man hört ja jetzt immer wieder in den letzten Monaten Vergleiche zu den 1930er Jahren, andere Vergleiche jetzt in Bezug auf die Existenzbedrohung Israels. Wie sinnvoll sind die Vergleiche und wie fest verdecken Sie dann die richtige Sicht auf die Gegenwart?
Also ich glaube, dass Geschichte und sich mit Geschichte zu beschäftigen, unverzichtbar ist. Denn Geschichte, sowohl halt Menschheitsgeschichte als auch Kriegsgeschichte, als auch Staatensgeschichte, aber auch Friedensgeschichte, sind Beispiele, das ist eine Matrix, auf die man dann sein eigenes Verhalten auch setzen kann. Nehmen wir doch mal den Holocaust. Auschwitz war der Endpunkt der Gewalt. Aber wir haben lernen können, dass unabhängig von Auschwitz es immer die Anfangspunkte der Gewalt sind, und davon gibt es viele, die zu Auschwitz führen. Für unsere Gegenwart bedeutet das, achten wir auf unsere Anfangspunkte, und übrigens, es wird darauf nicht geachtet, deswegen werden die antisemitischen Vorfälle immer mehr und brutaler. Diese Anfangspunkte, die ja dann beim nächsten Anfangspunkt schon wieder kein Anfangspunkt sind, sondern wieder ein neuer Punkt, wo es schlechter wird, dieser Anfangspunkt ist etwas, was wir aus Geschichte gelernt haben. Es gibt eine andere Perspektive, und das ist im Nahen Osten deutlich zu sehen. In all diesen Jahrzehnten gab es von allen Konfliktparteien ganz unterschiedliche Realitäten und Interessen. Die Mehrzahl der arabischen Länder, inklusive Ägypten, wollten aus nationalen Gründen Israel vernichten. Sie wollten aber gleichzeitig aus nationalen Gründen keinen Palästinenserstaat. Weder Jordanien noch Ägypten noch andere haben, wie groß das Territorium damals auch war für die Palästinenser, es war weit größer als heute, wo die Besiedlungen sind, diesen Palästinensern keinen Staat, mit welcher Regierungsform auch immer, anbieten. Sonst hätten sie dort, wo Zelte waren, Flüchtlingszelte, wunderbare Städte mit Infrastruktur gebaut. Das hätte ein Protektorat sein können, das hätte ein Bundesland sein können. Es ist völlig egal, sie haben es nicht getan, weil sie bis heute übrigens kein Interesse an einem palästinensischen Staat haben. Wir wissen, dass es israelische Regierungen gab, die darauf gearbeitet haben, eine Kooperation sowohl mit arabischen Staaten als auch mit den Palästinensern zu erarbeiten. Es gab deswegen historisch dann diplomatische Beziehungen mit Ägypten und Jordanien. Aber mit Ägypten, man muss sich das bitte vorstellen, es gibt sie und mittlerweile gibt es sie mit weiteren arabischen Staaten. Es gab, das muss man auch sagen, und deswegen muss man Geschichte auch betrachten, um für die Zukunft zu entscheiden. Es gab ja mit Rabin und mit Peres Besprechungen, ernsthafte, mit Arafat, einem ehemaligen Terroristen, selbst eine Verhandlung zu beginnen ohne Vorbedingungen, inklusive keine Vorbedingung für Jerusalem. Die andere Seite, nämlich Arafat, beantwortet das mit Intifadas. Man muss betrachten, dass die Existenz einer Terrororganisation, und jetzt sind wir dabei, auch in der Geschichte von Al-Fatah zu reden, dass eine solche Idee nur einen Sinn für die Betroffenen macht, solange keine Lösung gefunden ist. In dem Moment, wo eine Lösung gefunden wäre mit Israel, ist die Macht der Terrororganisation auf Null. Olmert ist gescheitert mit seinen Friedensvorstellungen und dann kommt eine Regierung, Netanyahu, die wiederum eine andere Positionierung hat. Sie ist siedlerfreundlich, sie wird immer abhängiger von religiösen Parteien, was bedeutet weitere Siedlungen, und zwar auch Siedlungen, die für die Verteidigung Israels nicht nur notwendig, sondern kontraproduktiv ist. Und jetzt haben wir eine der schlimmsten Regierungen, die man sich überhaupt vorstellen kann, wo auch Rechtsextremisten, auch Rechtsterroristen in dieser Regierung sind und damit wiederum für deren Machterhalt alles zu diskutieren ist, nur nicht etwas, was den Palästinensern ein Krümelbrot bringt, und man kann es oberflächlich begründen. Immerhin Hamas und Hisbollah haben Vernichtungsfantasien und hinter all dem steckt der Iran. Ich habe es etwas länger gemacht, weil diese Komplexität zeigt, wie schwierig es ist, all diese dann Interessen und unterschiedliche Player an einen Tisch zu bringen und zu sagen, so, und jetzt suchen wir nach einer Konstruktion, die konstruktiv alle befriedigt. Es ist für die Hamas nicht konstruktiv, mit Israel Frieden zu machen. Es ist das Ende der Hamas. Es ist für den Iran eine Katastrophe, wenn ein Frieden zwischen Hamas oder Hisbollah und Israel je gedacht wäre. Denn der Iran ist das Land, das ganz deutlich in ihrer Grunderfahrung Israel vernichten will. Also kann sie der Hamas nicht erlauben, Israel mit so einer Unterschrift und sei es nur formal anzuerkennen. Es ist aber mittlerweile im Interesse aller anderen arabischen Staaten, dass der Iran mit seiner aggressiven islamistischen Politik, die sie militärisch mit den Houthi im Jemen, im Libanon mit der Hisbollah, mit der Hamas die ganze Region bedrohen, dass diese Bewegungen untergehen, denn man darf nicht vergessen, all diese Länder, Katar oder nennen sie es wie sie wollen, sind künstliche Produkte des maximalen dekadenten Kapitalismus, und das ist auch etwas, was die islamistischen Staaten sich nicht wünschen. Und gäbe es nicht den israelischen und amerikanischen Geheimdienst, wäre so mancher Prinz bereits auf einem Friedhof. So, warum habe ich das alles erzählt? Weil auch das ist Geschichte, und da haben Sie recht. Wer Geschichte in der Gegenwart von Lösungsansätzen nicht kennt, nicht diskutiert, kann auch keine Lösungskombinationen finden. Und doch bleibt es dabei. Wird man eines Tages sagen, dass die Beteiligten im Nahen Osten und auch diese israelische Regierung der Anfang vom Ende Israels war? Oder wird man sagen, diese Härte war der endgültige Weg des Respekts und des Weges, dass Israel eine Zukunft hat? Israel wehrt sich mit allen Mitteln und zeigt der ganzen Welt, wir sind keine Opfer. Dass in all diesem, was wir gerade besprechen, am Ende es um die Nuancen geht, und das ist ein Phänomen unserer Gegenwart in dieser sehr aufgeregten Zeit, nämlich dass die Nuancen gerade sehr, sehr wenig Chancen, Raum und Öffentlichkeit haben. Dass es am Ende immer die Nuance ist, die zu einer Friedensunterschrift führt, das ist auch geschichtliche Realität. Weil ein Frieden entsteht nie durch alles oder nichts, sondern durch sowohl als auch Kompromisse. die allen Beteiligten das Gesicht wahren lässt. Momentan habe ich das Gefühl, dass wir alle Zeugen sind, wie alle sich gegenseitig das Gesicht zerkratzen wollen. So wird es keine gute Zukunft geben.
Zum Schluss die Frage, wir haben mit der Geschichte begonnen, über Geschichte gesprochen. Die Geschichte ist ja immer jetzt ein Singular gewesen. Es gibt natürlich die Pluralität, jeder hat seine eigene Geschichte. Aber glauben Sie, dass man mit der Distanz zu den Ereignissen sich auf eine Geschichte einigen kann, dann am Schluss?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Geschichte und auch die Betrachtung von Geschichte und Handeln immer der Subjektivität mit einbezogen werden muss. Und es gibt ja noch etwas, was wir Menschen kaum ertragen. Und das ist der Faktor X. Es gibt ja kein Schicksal. Es gibt keine Kausalität der Welt. Die Welt ist ein Chaos. Und was heute richtig ist, kann morgen falsch werden. Was heute im Interesse einer Partei und eines Menschen ist, kann morgen seine Gefahr werden. Es kann die totale Irrationalität des Chaos jederzeit zuschlagen. Man darf nicht vergessen, dass ein Einzelner die Dynamik oder die Richtung der Fahrt verändern kann. Ein Attentat. Ein neuer Präsident, eine neue Führung, all das sind Unbekannte, wo der Faktor Zeit uns noch zusätzlich die Kraft raubt. Das heißt, wir sind gerade auf einem Weg und dann passiert etwas. Irgendetwas aus diesem Faktor X und wir sind wieder am Anfang oder noch schlimmer, wir fallen zurück. Wenn wir die Demokratiedebatte nehmen, dann ist das genau das, wo wir uns jetzt befinden. Dass man dagegen etwas tun kann, ja. Aber das geht nur mit Vernunft, mit Argument und mit Ratio. Wenn der Faktor X aber zuschlägt, neigen die Menschen dazu, den Faktor der Emotionalität höher zu stellen. Und wenn sie das brauchen, dann sind die mentalen Verbrecher, die die Menschen mitnehmen in ihr Unglück, sofort da. Das ist ihre Zeit. Ob das jetzt ihre Zeit war, und so sieht es ein wenig aus, oder ob die Rationalität und die Vernunft dann doch noch ein bisschen wieder Zeit gewinnt, das werden die nächsten wenigen Jahre entscheiden. Die Entscheidungen werden wir in 20 Jahren analysieren und dann sind wir klüger. Aber heute sind wir nur so klug, wie wir heute sein können.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.